Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Authentische Werbung mit Content. Das nennt man auch Native Advertising. Und wir haben heute einen Experten im Native Advertising zu Gast, den Joshkon Tuna. Der betreibt einen sehr bedeutenden, also der ist Geschäftsführer und Kopf eines sehr bedeutenden, hilf mir, Olaf.
Seeding Alliance aus Köln.
Die Seeding Alliance, genau.
Also für einen Dienstleister, nicht.
Ich such das. Vermarkter.
Vermarkter. Damit ist er auch Dienstleister. Er ist auch Dienstleister. Genau. Er ist keine Agentur, er ist Dienstleister.
Keine Agentur.
Er ist Technologieanbieter, sagen wir es so.
Ganz genau. Nehmen wir nicht zu viel vorweg. Darum geht es heute beim Content Kompass bei der 9. Wir sind eine Sendung vor dem Jubiläum. Das ist ganz spannend. Olaf, geht's dir gut da in Hannover?
Mir geht's gut. Heute gibt's Rotwein, gesponsert von Andi und Björn von T3N. Ursprung heißt der gute Tropfen.
Schön, da bist du schon beim zweiten Glas, hast du mir gerade erzählt, gell? Deswegen.
Jetzt zum Intro allerdings, was wir nach dem Interview aufgenommen haben.
Genau. Deswegen haben wir auch diesen schönen Titel gerade zusammen gebrainstormt. Ja, das wird spannend, war ein schönes, kompaktes Gespräch und für jeden da draußen, der sich für das Native Advertising interessiert, super cool, auch wenn sich's nicht jeder leisten kann. Da werden wir auch drauf kommen. Gehen wir zu den Links, Olaf, die du zusammengestellt hast.
Genau. Ich habe geblockt. Ich habe wieder geblockt. Ich habe es getan. Again and again. Und zwar habe ich mich diesmal mit einem meiner Lieblingsthemen beschäftigt, das mich die letzten 2 Jahre begleitet und das ich so ein bisschen versuche, im Markt auch so ein bisschen zu etablieren. Und zwar Content Marketing, Strategien entlang der Customer Journey, also wie schafft man eine Content-Strategie, die sich an der Customer Journey der jeweiligen Zielgruppe orientiert, und wie begleitet man quasi mit Inhalt, also mit Content, seine potenziellen Kunden entlang der Customer Journey. Haben wir einen Link in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn ein paar da mal reingucken.
Cool. Ja, das ist ja irgendwie, da wird man ja immer besser, oder? Also man fängt mal an und dann lernt man die Kunden immer besser kennen und kann immer mehr schönen Content spinnen entlang der
Genau, und man muss halt immer überlegen, es geht im Endeffekt immer um Kontext, ne? Du hast, es geht um die Beantwortung der Frage, was, wann, wo, wie im Endeffekt und wen, ne? Und das sind so die 5 wichtigen Fragen eigentlich, wenn man so eine Content-Strategie beantworten will, und da eignet sich die Customer Journey als zentraler Strategieansatz halt sehr gut für, und da kann man dann endlich mal auch Inhalte in Verbindung zueinander setzen. Also man kriegt eine gewisse Abfolge rein und schreibt nicht immer nur ein Contentstück für Contentstück, sondern kann Contentstücke in Verbindung zueinander setzen, sprich entlang der Customer Journey, also gemäß der Customer Journey Phasen. Deswegen kann man halt wirklich Kampagnen dann im Endeffekt auch spinnen raus, so Content-Kampagnen.
Ja. Spielt ja dann vielleicht auch Native Advertising wieder eine Rolle? Irgendwann, wenn es dann darum geht, wir müssen die Leute jetzt erreichen. Und zwar.
Aber nur, wenn ich ihnen zentrales Thema ist, dass ich sie immer wieder auf die eigene Website kriege und dann auch irgendwie den Kit schaffen kann zwischen den einzelnen Phasen, weil ich muss irgendwie Cookies gedroppt kriegen für Retargeting oder irgendwie Leads einsammeln für Marketing Automation, um dann irgendwie den Kit zwischen den Customer Journey Phasen auch herzustellen, um denjenigen dann in die nächste Phase quasi zu begleiten und den quasi vorauszuahnen, was könnte jemanden interessieren, wenn er gerade diesen Inhalt liest, was könnte ihm im nächsten Schritt interessieren, und dann ihm dann eben dementsprechend, wenn er den Inhalt gelesen hat, im nächsten Schritt halt Content anbieten, der ihn danach predictive quasi interessieren könnte. Dann cool. Ein anderer Artikel aus der Zielbar Magazin. Zielbar, immer ein Blick wert auf jeden Fall, schon seit Jahren war eins, denke ich, der engagiertesten Magazine rund um unter anderem auch Content Marketing und Online Marketing und PR, dreht sich da so alles drum um. Da ist ein Artikel von dem guten Stefan Schütz, der begleitet mich auch schon ein bisschen länger. Der geht da so ein bisschen auf das Thema ein, wie man mit Inhalt, also mit Content Vertrauen aufbauen kann, also Trust aufbauen kann und somit natürlich dann die Grundlage schafft, um dann potenzielle Kunden oder Kunden, Neukunden sich zu schaffen.
Cool. Bevor wir zu deinem YouTube-Video kommen, habe ich hier gerade noch live einen Link eingefügt, ja, was mir eingefallen
wieder
ist.
Selber, hast du selber auch was geschrieben? Du vergisst dich immer selber, du bist so selbstlos.
Ja, ich habe selber.
Dann geh doch erstmal darauf ein.
gleich ein Buch drüber schreiben. Ich habe was geschrieben, beziehungsweise ich habe ein Video gemacht. Ich habe nämlich das vielleicht auch ein Impuls für euch da draußen. Hab selber den Tipp von der Svenja Walter bekommen, unsere Gästin in der letzten Sendung, auch jemandem einfach mal anders zu antworten, zum Beispiel mit einem Video. Also zum Beispiel in der Anbahnungsphase mit einem Kunden, jetzt nicht mit einer E-Mail antworten, sondern die mal kurzes mit einem Text antworten, sondern ein kurzes Video drehen. Das ist extrem persönlich. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist es auch nicht sehr aufwendig und kommt halt nochmal ganz anders an. Weil ein Video ist ja auch einfach schön aufbereitet und oft verständlicher, eingängiger, gerade bei komplexen Themen. Und mich hat mal wieder jemand nach Wortpreisen gefragt und ich habe jemandem eine Videoantwort geschickt. Warum Wortpreise deine Texte kaputt machen?
Hast du ihm das Video dann geschickt oder?
Ja. Ich habe keine Antwort drauf gekriegt. Vielleicht hat's verstört, aber es hat unglaublich Spaß gemacht, das mal wieder auf den Punkt zu bringen, ja. Also weil Wortpreise sind man kann es nicht anders sagen, die machen den Text kaputt. Wenn ich bei einem Texter anfrage, was kostet mich das pro Wort, dann steige ich aus dem gesunden Menschenverstand. Ich muss einen Texter, ich habe letztens von einem Autoren von uns eine coole Antwort bekommen. Die Kunden bezahlen uns doch dafür, dass wir uns kurz fassen und nicht, dass wir irgendwie 1000 Wörter aneinander reihen für 15 Cent pro Stück. Und also Wortpreise haben nichts mit der Realität zu tun, wie man Texte planen sollte oder kreieren sollte. Einfach völliger Schwachsinn. Es kommt aus einer Zeit, wo halt irgendwie ein Wort mehr, ein Wort besser war, inoffiziell, so aus der SEO-Textwelt, habe ich das Gefühl, kommt das.
Ich sag nur 5000 Wörter.
Ja gut, aber dein Artikel, du sagst ja nicht, überleg jetzt mal 5000 Wörter zu machen, sondern die werden halt einfach
nein,
so lang.
Nein, aber es gibt ja gewisse Marktleiter, ich kann ja auch so davon sprechen, holistische Landingpages müssten mindestens 5000 Wörter haben, aber ich weiß, warum der gute Marco Young das macht, weil er gibt halt, SEOs wollen gerne so feste Kennzahlen haben, 5000 Wörter
Metriken
werden oder 4,5% Keyword-Dichte. In der SEO-Welt immer so ganz gut, weil die SEOs wollen immer so ganz feste Kennzahlen haben, woran sie sich klammern können.
Ja, also oft erreicht man damit ja ungewollt das Richtige. Also wenn man sagt 5000 Wörter, dann behandelt man das Thema halt sehr, sehr ausführlich. Und das ist ja eigentlich das, was für den Nutzer dann den wahren Wert vielleicht. Also ich habe jetzt zwar mir noch nie 5000 Wörter durchgelesen, aber wenn ich dann da eine Anker-Navigation habe, kann ich ja direkt draufklicken und dann komme ich halt zu dem Punkt, der mich interessiert.
Dann habe ich wieder mal einen Beitrag von Xing. Wieder mal. Weil ich stoße immer wieder, weil ich natürlich auch den Branchen-Newsletter von Xing abonniert habe und das eigentlich meine erste Quelle ist, wenn ich morgens mir Sachen durchlese. Und zwar geht's da, der Titel des Beitrags ist Dickschiffe in Seenot. Da geht es um den 70-jährigen Geburtstag des Spiegels. Der Artikel wurde von Fischer Appel, der Agentur, geschrieben und da wurde so mal beleuchtet, da war wohl wer von denen beim 70. Geburtstag vom Spiegel geladen und dort, ich lese nur einen Satz vor, der so ein bisschen die auch widerspiegelt, womit gerade große Unternehmen oder auch große Mittelständler in Deutschland speziell, glaube ich, noch immer zu kämpfen haben und was auch zeigt, wo der Stand der Digitalisierung gerade ist. Und zwar heißt der Satz, ist ein Auszug aus dem Artikel, aus dem Beitrag. Dennoch wird eine offenbar endlose Diskussion über die Integration von Online und Print geführt. Ständig neue Versuche unternommen, endlich die Best of Both Worlds zu finden. Wir befinden uns im Jahr 2018 und wir sprechen hier von einem Verlag, von einem großen Verlag, der populäre Titel wie Spiegel oder Stern betreibt. Mhm. Und man könnte denken, dass solche Unternehmen, Medienunternehmen, 2018 weiter wären, aber anscheinend scheint es nicht so leicht zu sein.
Nee. Mhm. Bestehende Strukturen
genau. aufzubrechen. Und vor allen Dingen das größte Problem ist in den Unternehmen einfach die Machtsicherung von gerade vom mittleren Management. Das zeigt sich immer wieder, aber auch die fehlende digitale DNA in den wirklichen Führungsetagen.
Mhm. Mhm. Ja, kann man nicht oft genug drüber den Kopf schütteln, gell? Weil die hätten ja die ja. Voraussetzungen. Trust, Personal,
riesige alles. Redaktion, Content-Marketing-Maschinen.
Ja, ja.
Also, ja. Ja.
Das ist unglaublich.
Ja. 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 Ja, gut. Aber ja. ist unser Problem. Nee. Bloß, ja, die haben halt immer noch großen Einfluss, solche Unternehmen. Ne? Und ja. zu guter Letzt wieder mal etwas spirituell-philosophisches. Wer den Mann Robert Beetz noch nicht kennt, dem möchte ich ein Video ans Herz legen. Bei Audible findet man auch ganz viele Hörbücher von ihm und Vorträge auch. Es geht um das Thema Folge deinem Herzen, der Schlüssel zum Erfolg, Glück und Freiheit. Klingt wie eine Platte Chaka Motivationsvideo gemäß Tony Robbins oder Konsorten, ist aber ein bisschen tiefer, sag ich mal, als die üblichen Motivations-Chaka Erfolgscoaches irgendwie. Ist auf jeden Fall 33, mit diese 33 Minuten und 16 Sekunden sind gut investierte Zeit.
Cool. Ja, Robert Betz ist super. Den höre ich auch schon ganz lang. Ganz lange. Ja,
dann würde ich sagen, Musik, ne, bevor der ja. Josh Kuhn kommt.
Danke an der Stelle, Sebastian Dorn. Sebastian, echt cool. Den habe ich jetzt auf der Growth Marketing Summit auch kennengelernt, mal persönlich.
Hast du getroffen? Cool. Da ja. war er da. Ja, okay, da ist er hingefahren. Ich habe es bei Facebook nur gesehen, da ja. ist er irgendwo hingefahren.
Ja, war cool. Ja super. Okay, wir hören uns gleich wieder.
Josh Kuhn Thuner zu Gast heute aus Köln. Josh Kuhn, wie geht's dir?
Ja, vielen Dank. Und euch?
bei mir läuft.
Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Freue mich sehr darüber.
Immer gerne, immer gerne. Josh Kuhn, wer dich noch nicht kennt, reiß einmal kurz ab. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Wo bist du gerade? Was tust du Menschen Gutes?
Ja, Josh Kuhn Thuner, ihr könnt mich gerne Josh nennen. Ich bin seit 19 Jahren Unternehmer in der Online-Branche. Bevor ich Unternehmer wurde, war ich knapp 6 Jahre Polizist und bevor ich Polizist wurde, war ich Türke. Ich habe mit meinem Partner, dem Ceva hier Aydar, Spitzname Murat, zusammen im November 2011 ein Unternehmen gegründet, das sich Seeding Alliance nennt, mein jetziges Unternehmen. Und wir sind Pionier im Native Advertising in Deutschland und eigentlich so, man darf sich ja nicht zu weit rauslehnen, aber mit sehr weit vorne, mit 69 Millionen Unique Usern, die wir im Monat erreichen, bei über 650 Medien.
Wow. Genau. Du machst ja auch das Native Ads Camp, ne?
Genau, das wäre jetzt auch mal eine spannende Info. Das Native Ads Camp haben wir 3 Jahre lang gemacht, eine Konferenz ausschließlich zum Thema Native Advertising. Und das werden wir im nächsten Jahr im März erstmalig bei der CNCX hosten.
Ah, okay, alles warum, da geht ihr mit rein, also da zur CMCX. Also es wird keine eigenständige Veranstaltung mehr sein, oder?
Im Moment ist das so. Wir haben uns dazu entschlossen, nachdem es recht groß geworden ist und wir sind halt keine Konferenzer, sag ich mal. Das haben wir gemacht, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben auch immer den Wettbewerb eingeladen, etwas über Native Advertising zu erzählen und so weiter und so fort. Und als es dann anfing, etwas größer zu werden, was ja nicht unser Steckenpferd ist, Konferenzen zu realisieren, hat das Gespräch mit dem René Kühn von CMCX ergeben, warum wir das nicht eigentlich dort unterstellen. Also die CMCX wird sich inhaltlich dafür verantwortlich zeichnen ab nächstem Jahr.
Okay. Wo kommst du ursprünglich her? Also was hast du früher gemacht, bevor du Seeding Alliance gegründet hast?
Also ich habe Ende 99 mitfahrzentrale.de gegründet. Das habe ich 2010 dann verkauft. Und dazwischen dann diverse andere Aktivitäten, wie Berlins größte Dating-Seite habe ich mal betrieben, dann Online-Süßwaren, Großhandel, die beiden habe ich dann verkauft. Und 2007 habe ich sogar angefangen, eine kleine Liste an Blogs zu vermarkten. Das ist auch irgendwo der Kern dessen, was wir heute machen. Als es noch unter Blogger verpönt war, Artikel gegen Geld zu verkaufen, das war so eine kleine Einnahmequelle, die ich seit 2007 dann, also in 2007 mal angefangen hatte. Das hat sich dann immer mehr nach vorne entwickelt und irgendwann waren es dann mehr.
Okay. Native Advertising, was macht ihr genau für eure Kunden? Wie helft ihr denen und was bringt ihnen das?
Also in Zeiten sinkender Klickraten und Bannerblindheit und Endblocker machen sich natürlich die Werbekunden und auch die Publisher große Gedanken darüber, wie sie gemeinsam noch arbeiten können, damit Botschaften zum Verbraucher gelangen. Und wir haben aus diesem Blog-Business, sage ich mal, wir haben Blogger mit Werbekunden zusammengebracht, haben wir irgendwann Anfang 2013 festgestellt, dass die Werbekunden ein großes Problem damit haben, wenn sie Sponsored Posts mehrfach buchen wollten, das Briefing und die Schritte immer wieder von vorne gehen mussten. Mhm. Haben wir uns die Frage gestellt, warum es keine Technologie gibt, wo ich oben guten Content reinschütte, auf den Knopf drücke, dann ist zeitgleich in mehreren Medien drin. Das war der Ursprung dessen, was wir als Native Advertising verstanden haben. Also dafür zu sorgen, dass die Botschaft des Werbekunden frei von Störungen, Unterbrechungen, authentisch in Medien erscheint, wo sich der Konsument aufhält und mit Interesse dann auch diesen Content sozusagen konsumiert.
Cool. Also ihr seid letztendlich ein moderner Vermarkter, oder? Oder seid ihr irgendwie auch eine Agentur? Macht Beratung?
Also wir sind keine Agentur. Wir beraten nicht, wenn es um das Realisieren der Inhalte geht. Das ist einige Nummern zu hoch für uns. Wir sind klassischer Vermarkter, spezialisiert auf das Distribuieren von Content. Und modern im Sinne von, ja, weg von dem alten, überladenden Display-Werbebusiness hin zum Zurückbesinnung auf das Wort.
Ja, genau. Und das kommt ja nicht von irgendwoher. Also du musst ja schon wirklich Ahnung von Online-Marketing haben, weil sonst hättest du ja gar nicht die Spur gehabt, hey, es geht um Content und Bannerblindheit. Also da steckt ja schon irgendwo, höre ich zumindest, so eine gewisse Liebe für die Content-Herangehensweise drin, oder?
Also, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja nicht nur Unternehmer in der Online-Branche gewesen, sondern auch irgendwie Verbraucher und Konsument, der auch täglich surft. Ja. Und ich habe halt auch viel mit Werbekunden zu tun gehabt und immer wieder dann in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass die Werbenden den Verbraucher zugemüllt haben. Und wenn ich das irgendwie mal bildlich beschreiben darf, also Werbende und all diejenigen, die den Werbenden zuhelfen, bis jetzt zumindest, wenn man aus der Display-Ecke kommt, fühlt es sich so an, als würden alle in Booten auf der Wasseroberfläche sitzen, die Fischer. Also Fischer in ihren Booten, die dann mit trickreichen Ködern und Netzen ins Wasser, diese ins Wasser halten und auf den Fang warten. Ne? Und dann dabei beobachten sie sich gegenseitig und gucken, welcher Fischer macht mehr Fang, welche Techniken haben, um sie dann zu adaptieren und zu kopieren. Aber es wurde nichts Neues kreiert in den letzten Jahren. Ja. So, und wenn dann ein Fisch anbeißt, ne, wird der hektisch aus dem Wasser gerissen, bevor er irgendwie vom Haken bounced. Manch einer versteht den Fisch irgendwie bei lebendigem Leibe, andere hauen ihm sofort die Pfanne, gewürzt wird später. Ja, und dann gibt es auch noch die Fischer, die den zappelnden Fisch irgendwie brutal mit dem Knüppel beruhigen und dann in den Korb werfen und ihn dann trotzdem dort vergessen. Ja, und dann gibt es diejenigen, das ist auch noch cool, dann gibt es diejenigen, das ist ja das, wo es die letzten Jahre hingegangen ist, die also weitaus mehr mit dem Fisch anstellen, weil sie seine Gewohnheiten und sein Inneres wissen wollen. Dann fingen die an, ihn auch um ihn zu lokalisieren und besser zu fangen, fangen die an, den Fisch aufzuschneiden. Ja, gucken rein und erkennen dann, das ist ein Singlefisch, männlich, um die 45, interessiert sich für schnelle Seepferdchen irgendwie, hat ein Schuppenproblem und kauft ausschließlich nur
was. Da musste man aus der Story musste man eine Infografik bauen.
Das ist ja gar nicht eine schlechte Idee. Ne? So, und dann gibt es auch noch die, die machen den zweiten Fisch auf, ne, und dann gucken die rein, aha, weiblich, mag gelbe High Heels, obwohl verheiratet, treibt sich in trüben Gewässern rum. Ja. Und dann schneiden die immer mehr Stücke raus und immer kleiner, und werfen sie in unterschiedliche Eimer. Die Empiremeyer, ne, ne, so Datenbank, wo dann die ganzen Daten reinkommen. Und dann werden diese Eimer, aus diesen Eimern bedienen sich dann wiederum andere Fischer, dann greifen die über Kreuz rein, die bringen dann noch ihre eigenen Eimer mit, und dann werden die Stückchen auch immer kleiner. So. Und am Ende fragen sich alle, wo der Fisch geblieben ist.
Ja.
Ja, weil wir jetzt zerstückelt haben. Also nur nach Daten. Und ich finde, das ist das Schöne, deswegen ist ja die Definition für mich von Content Marketing. Ich mag das natürlich auch, über große Definitionen nachdenken und so weiter, aber ich breche das immer wieder gerne runter auf die Rückbesinnung auf das Wort, auf den Dialog zwischen Absender und Empfänger und dann auch mal wiederkehrend. Ja. Deswegen freut es mich, dass das Content Marketing in den letzten Jahren so weit nach vorne gekommen ist, auch wenn ich jetzt keiner bin, der Content erstellt.
Ja.
Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kann man dafür sorgen, dass Content eben von A nach B gelangt. Und
cool.
Ich finde es gut, dass wir aus dieser Konditionierung, von der ich eben gerade so etwas bildhaft gesprochen habe, dass wir da raus. Ja. Und wir sind Teil davon als Vermarkter und geben uns große Mühe, im Native Advertising das so professionell wie möglich zu machen.
Josh Kuhn, du hast es selber schon angesprochen, Native Advertising ist ein Teil der, also ein Instrument der Content-Distribution. Ja. Ich habe mit dir schon Anfang des Jahres ein Interview bei uns im Blog geführt, dort bist du ziemlich ausführlich so auf die Unterschiede zwischen Text-Picture-Ads, Sponsored Posts, Advertorials, True Native Advertising, Native Advertorials und so on eingegangen. Das du mal für unsere Zuhörer kurz zusammengefasst, was ist für euch Native Advertising, was ist es nicht, was für Formate gehören dazu? Einfach mal kurz umreißen, damit die Leute überhaupt wissen, was ist Native Advertising und was ist es nicht?
Ja, also wie du schon erwähnt hast, es gibt auf jeden Fall drei der Native Ads Formate, die hauptsächlich Anwendung finden in Deutschland. Das ist die Textbildanzeige, die optisch in den Medien daherkommt. Wenn du klickst, wirst du auf eine externe Seite verlinkt. Dann gibt es das klassische Advertorial, also der bezahlte Artikel, der ist immer nativer geworden, noch mehr inhaltlich und optisch an das Medium angepasst, wo es ausgespielt wird. Last but not least, das neueste von diesen auf dem Markt, im Native Advertising sozusagen, ist das sogenannte True Native Advertising. Und es wird deswegen als True Native Advertising bezeichnet, um sich sozusagen von den beiden zuvor genannten zu unterscheiden. Und die wesentlichen Merkmale sind, ja, Native Advertising ist ein Media-Vehikel für Content, der im Zuge des Content-Marketings also auch erstellt wurde, muss als Werbung gekennzeichnet sein, hinsichtlich Form, Funktion und Kontext, frei von Störungen und Unterbrechungen, das ist total wichtig, wenn wir von Native reden, Teil von sozialen Netzwerken und auch ein ganz entscheidender Punkt, im redaktionellen Umfeld, der Publisher, also in redaktionellen Medien, wo es dann halt veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, ob das zu viel auf den ersten Schritt war. Wenn ja, dann können wir ja nochmal gezielter in die Details reingehen.
Genau, oder ihr guckt einfach in das Interview rein, hast das ziemlich gut, fand ich, auseinandergenommen, packen wir in die Shownotes und du hast mir dabei auch geholfen, so das ganze Thema Content-Distribution so in einer, zumindest den Teil Native Advertising in der Übersichtsgrafik zusammenzufassen, können wir auch in den Shownotes dann den Artikel dazu verlinken. Was ist denn Native Advertising? Ist es PR? Ist es Content Marketing? Wo würdest du das so einordnen?
Es ist auf jeden Fall bei Content Marketing aufgehoben. Also ohne Content Marketing gibt es kein Native Advertising. Und es geht halt darum, eben eine werbliche Botschaft nicht plump als Werbung, sondern wirklich als Story an den Verbraucher zu transportieren. Und dafür ist halt Native Advertising irgendwie der beste Weg.
Okay, also eine Pressemitteilung jetzt darüber auszuspielen über euer Netzwerk wäre auch völliger Blödsinn, weil jeder sofort merken würde, dass da jemand eben wirbt.
Wo ich dazu sagen muss, PR ist nicht nur Pressemitteilung, ne? Also du kannst ja auch PR über Themen machen. Also das ist PR und Content Marketing sind, je nachdem wie du PR, du kannst Unternehmens-PR machen, du kannst aber auch Unternehmen positionieren über PR, über Themen quasi, ne? Also wollen wir den PR-Kollegen nicht sagen, dass wir Pressemitteilungen schreiben, sonst kriege ich auch Ärger mit meinem Chef.
Nee, nein, aber tatsächlich, ich habe zuerst an Pressemitteilungen gedacht. weil das ja die Art ist, ich schicke die raus, dann telefoniere ich das nach und so. Also, aber so könnte man es wieder dazu denken, zu Native Advertising, dass es die PR mitträgt.
Also so weit weg seid ihr jetzt nicht von dem. Also wenn man es mal wirklich runterbricht, wenn man diese Plattformen wie PR Gateway und Co. denkt, ist es von der Basis her tatsächlich so auch in der Umsetzung. Nur kam nie einer auf die Idee, eine komplett neuartige Technologie dafür zu entwickeln, den Content so einzuspielen, wie die Medien gestaltet sind, weil es von schlichtweg, also man konnte sich nicht vorstellen, fremden Inhalt automatisch in diesen vielen, vielen unterschiedlichen Medien vollautomatisiert wie einen echten Artikel auszuspielen, weil die sind so unterschiedlich. Schriftarten, Styling, Content-Management-Systeme dahinter, du hättest ja die Seiten hacken müssen. So, deswegen waren diese Plattformen, wo du oben die Presse reingekippt hast, die waren ja, der Text war ja eher plain. Den haben sich die Publisher dann teilweise automatisch reingezogen, du hast auf den ersten Blick gesehen, ist ein PR-Text.
Ja.
Die sind nur hingegangen und haben die Technologie natürlich um einige Evolutionsstufen weiter nach vorne getrieben. Aber von der Basis her ist es relativ, kann man das damit schon vergleichen.
Okay, aber das ist cool, ihr gebt Native Advertising sozusagen Zähne, dass es noch nativer ist. Nicht nur der Content, dass der stimmt, sondern dass es wirklich aussieht, als wäre es auch von der, ich weiß nicht, Focus Online fällt mir irgendwie mal ein, Redaktion, also in einer Agentur wie Aufgesang, seid ihr einfach ein technischer Partner sozusagen und ein Netzwerkpartner.
So kann man es bezeichnen. Also es geht nicht nur darum, den Inhalt optisch wie einen originären Artikel des Mediums auszuspielen, sondern der muss in der gesamten Klaviatur wie ein echter Artikel daherkommen. Also dass der Leser oben, wenn er die URL anguckt, sieht, okay, das ist allgemeine Zeitung.de/ und dann kommt ja die Talking-URL. So muss es aussehen. Er muss die URL kopieren können. Er muss sie nur sozialen Netzwerken teilen können. Es muss einwandfrei in mobilen Ansichten, Mobile Screens eingeblendet werden. Also von Anfang bis Ende wie ein echter Artikel, der hart in das CMS, also in das Content Management System hinterlegt wurde. So muss es sich für den Verbraucher anfühlen und für den Publisher.
Ja. Was sollte ich bei Native Advertising dann auf gar keinen Fall tun? Gibt's da so lehrreiche Fails, von denen du erzählen kannst? Oder wie also man gleich gar nicht ans Thema?
Ja, also auf jeden Fall keine plumpe Werbung, weil dafür ist das Native Advertising nicht gedacht. Was ich immer wieder gerne erzähle, ist das Beispiel zweier unterschiedlicher Weinhändler, die bei uns gleichzeitig Kampagnen gebucht haben. Der eine hatte Inhalt geliefert, der war wirklich knallhart auf Abverkauf ausgelegt. Da kam man relativ schnell zur Sache, hier die und die Weine kannst du zum Preis XY kaufen. Im redaktionellen Umfeld liest sich ja sowas, also ich sag mal, nicht besonders toll, wenn du eigentlich einen Artikel erwartest. Ja. Und der andere hat wirklich richtig cool gemacht. Der hat über die besten Weinanbaugebiete geschrieben und über ausgezeichnete Weine und auch erklärt, warum und wie es zu dieser Auszeichnung kam, und hat zwei oder drei dieser Weine, die dann auch bestellbar waren, aber es stand halt nicht im Vordergrund, platziert.
Ja.
So. Und die Kampagne ist wirklich geflogen, weil für den Verbraucher natürlich eine super coole Sache. Er hat Informationen rausgewonnen, wurde Interesse bei ihm geweckt, zum Artikel geführt, durchgelesen und dann wahrscheinlich auch zum Kauf animiert. Während das andere, ich sag mal, schnell zur Enttäuschung wird, wenn du aus dem redaktionellen Umfeld heraus zu einer Abverkaufsvariante geführt wirst.
Wer sollte Native Advertising machen? Du hast jetzt von einem Weinhändler gesprochen. Ich sehe das dann oft von irgendwelchen Riesenunternehmen oder von Versicherungen, sehe ich so Sachen. Gibt es das prädestinierte Unternehmen oder ab welcher Schwelle macht es Sinn? Kannst du da was sagen?
Also ich kann sagen, dass wir jetzt also seit 2015 knallt es. Ich sag mal, es gibt immer mehr, die das buchen. Wir haben stetig Wachstum nach oben und wir haben quasi alle Branchen schon bedient. Aber für die, also diejenigen, die es als wirklich als Durchbrecher erkannt haben, sind insbesondere Pharmaunternehmen.
Ah ja, okay.
Pharmaunternehmen, Automotive auch. Die etwas, also die diesen Mehrplatz, diese großzügige Fläche weg von einem Content-Ad, sage ich jetzt mal, hin zu einem Artikel, in dem sie sich austoben können mit Videoinhalten, Slider drin, meinetwegen auch Formularen da drin, und das skalierbar im Content-Umfeld auszuspielen, den Kunden zu informieren und dann in einen Dialog einzusteigen, für die eignet sich das besonders. Da haben wir festgestellt seit jetzt den letzten 2 Jahren, dass das da wirklich sehr gut funktioniert.
Okay, cool. Wie ist es mit so Industrieunternehmen und dann in so, also weißt du, da ist ja auch schönes Content-Marketing möglich, so Industrieunternehmen dann, die in irgendeine Fachzeitschrift rein wollen, macht das da auch Sinn?
Das macht definitiv auch Sinn. Bei uns selbst ist, sind die Medien sehr stark, also wir haben B2C-Medien in unserem Portfolio. Es gibt natürlich auch Vermarkter draußen, die KMU-Segment unterwegs sind. Da gibt es ja die Business Ad, die auch zu Stör gehören, oder die IQ Digital in Düsseldorf von Handelsblatt und Wirtschaftswoche und so weiter und so fort. Da kann man auch dieses skalierbare Native Advertorial, also das True Native Advertising, buchen. Mhm. Du kannst also das, wenn die Medien vorhanden sind und angedockt sind, kannst du tatsächlich skalierbar deinen Content auch dort ausspielen.
Okay, aber auch so eine kleine Kampagne mal irgendwie, wir würden gerne einen Artikel irgendwie bei diesen 3 Fachzeitschriften platzieren, oder macht das keinen Sinn, oder ist es dann zu teuer? Soll ich dann lieber mit PR rangehen?
Also wenn es jetzt 3 unterschiedliche Medien sind von 3 unterschiedlichen Anbietern und die angedockt sind, dann macht es natürlich Sinn, über einen Distributor zu gehen, weil dann musst du nicht mit den 3 separat verhandeln, bekommst nicht separate Reportings. Und bist nicht nur auf die jeweiligen einzelnen Medien reduziert und musst gucken, wie die für dich den Traffic auf deine Inhalte generieren, sondern dann geht es zu einem, der es dann zentral ausspielt und der es steuern kann. Ansonsten, wenn du jetzt gezielt beispielsweise nur die Handelsblatt buchen willst, dann kannst du natürlich auch direkt zur Handelsblatt gehen. Da macht es natürlich keinen Sinn, über einen Distributor zu gehen. Wir sind dafür prädestiniert, zentral über mehrere gleichzeitig auszuspielen.
Ja. Okay.
Okay, kurz, du hast das schon genannt, True Native Advertising, den Begriff, den hast du vorhin, sind wir da, glaube ich, noch nicht so gezielt drauf eingegangen, weil das ist ja auch so eine kleine Spezialität von euch, glaube ich, ne? Kannst du das kurz erläutern? Was ist True Native Advertising und wie funktioniert's?
Also es gibt ja die klassische Text-Bild-Anzeige, Grafik, Titel, Kurzbeschreibung. Mittlerweile sind viele Medien auf Kachelübersichten übergegangen, wo du nur Titel und eine große Grafik hast, wo du dann klickst und extern verlinkt wirst. Das führen wir als native Textbildanzeige. Dann gibt es ja das Advertorial oder auch jetzt Native Advertorial, wo der Inhalt und die Optik mehr an das Medium angepasst ist, in dem du deinen Content reinbuchst. Aber du buchst es eben nur gezielt in ein Medium rein. Da gibt es viele Unternehmen, so wie Bild, die ein Brandstudio haben, oder Boda Forward, wo du hingehst, und dann arbeiten die auch mit dir den Inhalt aus und dann buchst du es gezielt zum Beispiel nur in Chip oder in Focus. So, und wir sind mit True Native Advertising mit einem kompletten Alleinstellungsmerkmal in den Markt rein. Wir haben sozusagen diese Textbildanzeigen-Elemente genommen, dann das Advertorial, daraus ein Paket geschnürt und distribuieren dieses Package über die Medien, in denen der Content ausgespielt werden soll. Und wir haben zur Unterscheidung von diesen altbekannteren Modellen, sage ich mal, daraus das True Native Advertising gemacht sozusagen.
Was wirklich dann eine Kombination aus dieser Textbildgeschichte ist, Textbildanzeige, also Content Promotion ist, und und einem Native Advertorial.
Genau, richtig. Mit dem Ziel, den Leser eben nicht auf eine externe Seite zu entführen, sondern bei Klick auf dem Medium zu halten, wo er sich befindet, und den Content dort gezielt einzuspielen.
Okay, also es ist sowas wie ein interne Content Promotion. Du bleibst aber einfach nur um dem Advertorial noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit innerhalb des Publisher, in dieser Publisher-Welt zu halten.
Genau, aus Sicht des Publishers, genau. Der hält den Konsument auf seinem Medium, verliert ihn nicht. Der Konsument wird nicht entführt, unterbrochen oder sonst irgendwas rausgebracht. Und für den Werbekunden natürlich super, weil er sozusagen seine Botschaft in dem Medium ausspielt, wo sich der Konsument befindet, und muss ihn nicht noch irgendwo anders hinschmeißen.
Ich würde ihn am liebsten schon gerne irgendwann auf meiner Website haben, weil ich ihn dann auch tracken und mit Cookies versehen kann. Macht ihr das auch? Vergibt ihr Fremdcookies?
So arbeiten wir nicht.
Okay, gut. Das wäre ja ein Vorteil, wenn ich ihn auf meine Seite eben kriegen würde, dass ich ihn selber Cookies droppen kann.
Ja, also du bist ja natürlich, du machst ja Content, um den Verbraucher zu informieren und für dich zu gewinnen. So, und wenn du das richtig gut machst, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken machen. Dann wirst du ihn erstmal dort informieren und dann zu dir abholen. Also Links und Ähnliches zu setzen im Content ist erlaubt, weil das hat gar keine SEO-Relevanz. Die Inhalte sind alle auf dem No-Index.
Echt? Die sind auf No-Index? Okay, das wäre bei mir eine spätere Frage gewesen. Das möchte man nachhaken, wenn du es selber schon ansprichst. Also SEO-Effekte, dass diese Advertorials dann selber ranken und gefunden werden beim Publisher, passiert es, oder gibt es da Duplicate Content Probleme, wenn ihr das auf verschiedenen Plattformen halt bei verschiedenen Publishern publiziert? Was ist da so mit Blick auf das SEO?
Also beim klassischen Native Advertorial stellen es die Publisher in der Regel so ein, dass es indexiert wird. Und die Kampagnen laufen auch meistens über mehrere Wochen und bleiben auch teilweise sogar ein Jahr drin. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich den Content nicht über mehrere Medien den gleichen Content. So, aber das machen wir hier nicht, weil wir skalieren über mehrere Medien hinweg. Wir machen keine Einzeltitel, wir verkaufen keine Einzeltitel. Die skalierbare Variante, da kommt man natürlich sehr schnell auf diesen Effekt, von dem ihr gesprochen habt, das Duplicate-Content-Thema. Das gibt es bei uns nicht. Die Inhalte, die wir ausspielen, werden in den Medien so eingespielt, dass die eben nicht von Google indexiert werden.
Aber das ist doch ein bisschen schade auch, oder? Aber dann haben eure Kunden ein anderes Ziel. Das ist denen nicht wichtig, dass das Zeug indexiert wird, sondern über euer Netzwerk gibt es eh so viel Reichweite, dass die gar keine Rankings brauchen dann für den Content.
Genau, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich darum, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, er möchte gerne 10.000 oder 50.000 Views kaufen, also tatsächliche Sichtungen auf den Content, den er distribuieren will, und das erzielen wir dann, und am Ende gibt es eine Auswertung.
Okay, also eigentlich hast du meine nächste Frage fast schon beantwortet. Also was kann Native Advertising leisten und was nicht, wäre die Frage. Also SEO-Thema ist es weniger, Reichweite hast du gerade genannt, also es geht um Views. Wahrscheinlich auch PR-Effekte wirst du drin haben, weil du kannst dich über ein Native Advertorial ja auch positionieren für bestimmte Themenbereiche. Was gibt's da noch? Gibt's da noch was so Native Advertising leisten kann?
Also Du musst dir jetzt vorstellen, die Werte, die man ermitteln konnte, wenn man Banner distribuiert hat. Wie oft und wo wurde es in Medien XY eingeblendet? Wie oft wurde es geklickt? Das sind die Daten, die du natürlich bei True Native Advertising auch ermitteln kannst. Aber du kannst auch Schritte weitergehen. Das heißt, wir ermitteln zum Beispiel, wie lange die Verweildauer auf dem Content war. Und das auf das jeweilige Medium, wenn gewollt ist, kann man es runterbrechen. Ermittelt man einen Durchschnittswert, der liegt aktuell bei uns, wenn ich so in den Ad-Server reinschaue, bei 62 Sekunden pro Content.
Haben die Kunden von euch irgendein Reporting oder eine Analyse, wie ihre Ads oder ihre Advertorials performen?
Genau, so ist es. Beispielsweise, du bist auf 100 Medien ausgespielt worden, dann kriegst du natürlich eine Durchschnittsermittlung. Du kannst aber auch tatsächlich erfahren, auf welchen Medien es gelaufen ist und wie es auf dem jeweiligen Medium performt hat. Bis hin dazu, dass wir sogar sagen können, bis wie viel Prozent gescrollt worden ist, in welchen sozialen Netzwerken es geteilt wurde. Und was noch eine ganz schöne Sache ist, dadurch, dass der Content ja bei uns gehostet wird, also nicht in dem CMS des Publishers, können wir natürlich jegliche Änderungen, die wir im Sinne des Werbekunden, wenn gewünscht ist, umsetzen, dann ist auch sofort live.
Okay. Wie ist das? Wir machen uns viel Gedanken über Text, also wir bei der Wortliga, und haben uns auch mal gedacht, weil wir viele so Advertorials gesehen haben, die einfach schlecht waren, schlecht geschrieben, langweilig sich gelesen haben, da gebe ich schon Geld aus, und dann aber für so einen schlechten Text. Wie siehst du das? Wie viel Aufwand muss ich in den Content stecken?
Also da ich ja nicht aus der kreativen Ecke komme, kann ich das so direkt oder professionell nicht beantworten. Ich sehe nur halt Kampagnen, die bei uns hier reinkommen. Und wenn ich die dann anschaue, stelle ich fest, dass da schon wirklich viel Gehirnschmalz reingeflossen ist. Also da sitzen tatsächlich professionelle Redakteure dahinter, die sehr schöne Texte schreiben, wo man gerne drauf verweilt, und die Verweildauern geben es auch wieder.
Cool.
Die wir ermitteln. Also die geben sich große Mühe. Und die Publisher, die am Anfang, als wir damit damals gestartet hatten, die auch große Sorge hatten, dass ein Fremder ihnen Inhalt reinspielt, wollten am Anfang immer reingucken und haben auch viele abgelehnt. Aber alle beteiligten Publisher, Advertiser und wir lernen halt dazu, immer noch.
Ja.
Und der Inhalt wird immer besser. Und je besser der ist, desto mehr kann man tatsächlich auch erreichen.
Was sind das jetzt für Läden, eure Kunden? Sind das dann Agenturen, wenn du sagst professionelle Redakteure? Also sind das dann Agenturen wie jetzt zum Beispiel Olaf und Team? Oder dann Riesenmarketingabteilungen? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern, wer dann da kommt?
Also ein Großteil der Bookings, die bei uns landen, kommen von den, ich sag mal, Big Four, von den großen Agenturen.
Okay.
Die jetzt zum Teil auch mittlerweile, ich will jetzt nicht Heerscharen sagen, aber schon große Redakteursunits beschäftigen,
ja,
die ihr Handwerk verstehen, die haben ihr Briefing mit den Kunden. Bei uns werden die Spezifikationen angefordert, was zu liefern ist an Grafik, Textlänge, und das übermitteln wir dann und dementsprechend produzieren die das auch. Und nach einer Woche sieht man auch oft schon bei uns, weil wir auch immer ein wöchentliches Reporting an den Werbekunden schicken, egal ob es jetzt die Agentur ist oder die Direktkunde,
ja,
sehen wir, wie es läuft. Und dadurch, dass man auch sofort Einfluss auf den Content hat, können wir natürlich auch Veränderungen sofort durchführen und markieren das auch im Reporting. Man sieht also, wozu die Veränderung dann geführt hat in dem Content.
Mhm. Wir gehören nicht zu den Big Four.
Echt?
Ich würde auch mal, weil du schon, ich würde gerne mal die Brücke da von den Big Four schlagen zu zum euer was ihr werdet von du aus dem Mediabudget wahrscheinlich bezahlt, ne? Also was normalerweise für Display in erster Linie also da wird dann meistens daher kommt dann euer Native Advertising Budget, richtig?
Also als wir 2014 damit angefangen hatten, war es echt schwer, weil es gab ja kein Native Advertising Budget irgendwo. Es gab Kommunikationsbudgets, PR-Budgets, Display. Native Advertising wusste keiner was mit anzufangen. Mhm. Der ein oder andere fing dann an, aus dem Display-Topf testweise was rüberzuholen. Dann gab es diejenigen, die gesagt haben, das ist ja Branded Entertainment, weil es geht um Branded Content, dann haben sie es daraus gezogen und mittlerweile reden wir tatsächlich von Native Ad Budgets.
Was ist genau, wenn wir beim Budgetthema sind, was muss man denn, wenn du sagst, so was sollte man mindestens am Budget einsetzen, damit man mal so einen Aufschlag über im Bereich Native Advertising, meinetwegen über Seeding Alliance, mal so über eure Technologien mal so machen sollte, mal die Content-Produktionskosten ausgelassen, sondern wirklich für die Distribution.
Ja, das ist spannend.
Genau, also bei den Text-Bild-Formaten und bei unserer, bei dem TrueNative Advertising ist es relativ einfach. Da bezahlst du entweder für den Klick oder für den View auf den Content. Und es wird auch, wenn du zum Beispiel TPV buchst, also für den View, wird auch tatsächlich nur der View natürlich abgerechnet. Der Klick allein auf den Teaser, der zum View führen soll, ist dann nicht relevant. Mhm. Die Kosten liegen irgendwo bei, ich sag jetzt mal, 2 Euro pro View bis 2,50, je nachdem, ob es jetzt Channel ist oder Run on Net. Das muss man dann sehen. Das ist jetzt halt tatsächlich nur die reine Distribution. Bei den Textbildanzeigen kann sich das in 50 Cent Bereichen bis zu 1 Euro pro Klick bewegen. Was die Native Tutorials anbelangt, das ist die oftmals teurere Variante, aber es ist natürlich auch die individuellste. Mhm. Ja, das heißt, wenn du zu Handelsblatt gehst und oder zur Zeit und du willst gezielt nur in diesem Medium buchen, mit der Redaktion zusammen dann auch den Content erstellst, dann ist dieser Content natürlich hoch individuell auf dieses Medium ausgelegt. Mhm. Bei der skalierbaren Variante musst du dir natürlich vorher einen Kopf drüber machen, weil es ja über mehrere Medien läuft. Du kannst es also nicht unbedingt in der Sprache, sage ich jetzt mal, eines Mediums auslegen, sondern du musst es umfassender denken. Und bei diesen Native Tutorials sind aber die Preise dementsprechend auch sehr hoch. Es gibt Medien, die...
Sag mal eine Zahl.
Also du kannst für Native Tutorial irgendwo bei 50.000 Euro liegen, nur für ein Medium.
Oh krass.
Boah,
für ein Medium.
Genau.
Okay. Geil. Dann wundert es mich nicht, warum in erster Linie die Big Four euch beauftragen. Die haben nämlich diese Budgets meistens auch, Kundenbudgets meistens auch bei sich rumliegen. Ja, aber das ist
aber die buchen ja das Native Advertorial nicht bei uns.
Wie bitte?
Die buchen ja erst recht die skalierbare Variante.
Ja, okay. Aber sag mal bei der skalierbaren Variante, was ich habe einen Kunden, der will in 10 relevanten Medien stattfinden mit einem Advertorial.
Genau, dann kommst du zu uns und sagst, wie viele Views du haben willst. Sagen wir mal, der Preis bewegst du bei 2 Euro, 2,50 Euro oder 3 Euro, je nach Zielgruppe, Medium. Und wie eng der
Channel TKP, war ist das jetzt, oder was ist
das? Nee, das ist kein TKP, das ist per View.
Per View, 2,50 Euro per View.
Genau, das heißt, wenn du 1.000 Views generiert hast, wären das 200.000 Euro.
Mhm. Ja. Okay.
Aber das sind dann 100%ige Views.
Okay, gut. Dann ist das einfach mal eine Hausnummer, weil jetzt bringt nachher, wenn unsere Tausende von Zuhörern plötzlich alle bei dir euch anrufen und ihr davon 999 enttäuschen müsst, das wäre... Deswegen brauchen wir da mal eine konkrete Zahl, um auch bei euch die Anfragenlast ein bisschen zu mindern.
Aber wo war jetzt der Unterschied zu, ich platziere jetzt pro Medium, hast du jetzt erst gesagt 50.000 Euro, zur skalierbaren Variante? Da sage ich, ich will 1 Million Views und ihr verteilt das dann selber auf die Medien. Oder wie
ist der Unterschied? Also ich sag mal so, du gehst jetzt beispielsweise mit 50.000 Euro zu einem Medium.
Mhm, ja.
So, dann bist du natürlich, also man muss immer aufpassen, das heißt nicht, dass das jetzt schlecht ist. Je nachdem, was du fragst, ist das ja gut. So, willst du beispielsweise nur Bild.de-Leser haben?
Ja.
Dann zahlst du auch die 100 Kilo bei Bild, sag ich jetzt mal.
Okay, das war ein Vergleich von dir einfach. Im Vergleich zu, ich gehe zu Bild.de, zahle da 50.000, kann ich auch zu dir gehen und mir dann 25.000 Views bei 10 verschiedenen Medien einkaufen.
Genau, wir machen keine Einzeltitelvermarktung. Das machen, ja. Das behalten sich die Medien meistens selber vor, weil sie es dann hoch individualisiert machen können.
Ja.
Bei uns kommst du, wenn du zentralisiert, skalierbar auf mehrere Medien gleichzeitig laufen willst. Und dann ist natürlich die Frage im Raum, willst du einen großen Betrag in ein Medium stecken und nur in dessen Kosmos vertreten sein oder willst du es auf mehreren Medien gleichzeitig haben?
Ja, ich finde ja dieses B2B-Thema, ich will irgendwie in 10 Fachzeitschriften stattfinden, finde ich immer noch total, das fasziniert mich immer noch total, das finde ich total geil.
Und dabei nur mit einem reden und auch dann wirklich nur Performance mit abbrechen.
Ja. Gibt es da noch andere, die das wie ihr machen? Oder seid ihr da mehr oder weniger konkurrenzlos?
Also, ich muss mal gerade überlegen, ob es irgendwo Vereinbarungen gibt, wo ich es nicht erwähnen darf.
Das ist jetzt auch eine...
Also technologisch, das wissen eben viele nicht. Die Art und Weise, wie der Content ausgespielt wird, wie wir es machen, sind wir die einzigen in Deutschland. Also egal, ob du jetzt über die IQ-Buchs oder bei Business-Ad-Buchs oder es gibt noch so zwei andere Vermarkter in Deutschland, im Hintergrund ist es immer unsere Technologie.
Ja.
Cool. Okay, wenn wir von Advertorial sprechen, denkt man immer an Text als Medienformat. Was für Medienformate spielt ihr da so aus? Ist es eigentlich immer Text, also Advertorials-Form von Text, oder macht ihr auch mit Videos oder irgendwelche Grafiken oder Bilder oder irgendwas, Bildstrecken, oder mit was für Medienformaten handelt ihr da am meisten?
Also dieses Ursprungsformat, wo wir dieses skalierbare Advertorial, ich nenne es jetzt mal, erfunden haben, das haben wir bei uns Ad-In getauft, also die Werbung geht in dem Medium auf, wo sich der Verbraucher befindet. Daraus hat sich dann eine zusätzliche Text-Bild-Variante entwickelt, wo ich klicke und extern verlinkt werde. Dann gab es die ersten Pharmakunden, die gesagt haben, Jungs, das ist super, dass ich euch eine Advertorial skalierbar ausspielen kann, aber ich möchte gern, dass sich das irgendwie sammelt, dass wenn der Leser auf eine Seite kommt, alle Advertorials sieht, die ich zum Thema Zecken oder Heuschnupfen geschrieben habe. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, zum Beispiel, aus einem Advertorial eine ganze Rubrik zu machen.
Mhm.
Das ist eine super Sache. Es sieht für den Verbraucher aus, als wäre es eine Rubrik des Mediums, ist aber tatsächlich ein kompletter Channel, der von uns ausgespielt wird. Krass,
da kann man sich richtig gut für ein Thema auch positionieren damit, ne? Weil man
genau, du kannst ein komplettes Thema bespielen, du kannst, die Spalte gehört dir, das gesamte Infeed gehört dir und der Leser verweilt die ganze Zeit beispielsweise auf allgemeinezeitung.de.
Geil.
Er geht also nicht weg. Mhm. So, innerhalb des Contents bist du natürlich komplett frei, also du kannst Videos einbauen, Slider reinmachen, Formulare reinmachen. Die Formulare werden übrigens auch nicht immer angepasst an das Medium, voll automatisiert.
Mhm.
Also das muss man konsequent durchziehen. Mhm. Und dann haben sich noch so weitere Formate entwickelt, wo wir immer sehr nah an diesem Textbild, ich sag mal, uns entlanghangeln. Aber letzten Endes ist das Schönste wirklich dieses Add-in, wo der Verbraucher von A bis Z komplett in dem Medium abgeholt wird, ohne Bruch, ohne Unterbrechen. ohne dass sich irgendwas überlagert oder was verschoben wird. So ja. wie ihr es kennt, wenn er Content konsumiert.
User Experience Traum.
Ja. Vielleicht die letzte, vorletzte Frage. Ich habe zum Schluss noch mal eine persönliche Frage. Du kannst sie dann beantworten oder nicht, aber bevor ich das vorwegnehme. Wir denken ja ganz gerne bei uns in meiner Agentur ganzheitlich, interdisziplinär, kanalübergreifend. Hast du irgendwelche Best Practices in den letzten Jahren erlebt, wie man Native Advertising gut mit anderen Maßnahmen, Marketingmaßnahmen mit Kanälen kombinieren kann?
Da würde ich mir jetzt was aus den Fingern saugen, wenn ich irgendwas erzählen würde. Wir sind wirklich rein nur auf dieser Schiene unterwegs. Wir sind sehr fokussiert. Es gibt Kunden, die das tatsächlich mit anderen, also mit Außenwerbung zum Beispiel kombinieren. Ströer legt da großen Wert drauf. Wir haben aber nie diesen ganzheitlichen Blick verfolgt, weil wir auf diese User Experience, von der wir eben gesprochen haben, auch innerhalb der Medien, in denen sich der Konsument bewegt, da muss es einwandfrei sein. Da sind wir darauf spezialisiert. Das darüberliegende überlassen wir den Agenturen.
Okay, alles klar. Du hast vorhin erwähnt, dass du, bevor wir zum Ende kommen, dass du Polizist warst. Mich würde spontan interessieren, was war der Grund? Warst du gerne Polizist oder was ist der Grund? Oder warst du nicht so gerne Polizist? Oder was war dann der Grund, warum du dann gesagt hast, ich häng die Polizistenmütze an den Nagel?
Also, der Beruf war wie für mich geschaffen. Ich war sehr gerne Polizist. Ich bin die letzten Jahre dann in einer Sondereinheit gelandet, im Personenschutz sozusagen. Und in so einem Kommando, die haben viele Dienstreisen gemacht mit der Schutzperson. Und einmal waren wir dann halt in Berlin auf einer Dienstreise und ein Kollege aus meinem Kommando, mit dem ich dann später die erste Firma eben gegründet habe, ist dann mit mir, als wir mal Pause hatten, in das erste Internetcafé übrigens Deutschlands, in der Joachimsthaler Straße in Berlin gegangen. Ich kann mich auch noch erinnern, so Glasboden, schön dickes Glas mit Glasschirmen darunter, grün, braun, angeleuchtet. Lauter Bildschirme, diese großen, hässlichen Bildschirme, wo sich Leute dran gesessen haben, alle irgendwie, als wären sie hypnotisiert davor. Und dann hat der eine Seite aufgerufen, und da war für mich geschehen. Also ich habe sofort erkannt, Stellenanzeigen, Kleinanzeigen, Pornoseiten, irgendwie für mich war klar, ich muss da rein.
Ich will was mit Internet machen.
Dann bin ich ein halbes Jahr schwanger gegangen, habe ihn ein halbes Jahr lang zugeredet und er hatte auch die Mitfahrzentrale, also er hat die damals gebaut und da waren so 250 Zugriffe im Monat drauf. Und dann haben wir beide den Ausstieg gemacht.
Aus dem sicheren Beamtenstatus.
Also ich war ein halbes Jahr vor der Verbeamtung, habe ich gekündigt.
Boah, krass. du wolltest das ja. Wirklich.
Was sagst du, das ist eine politische Frage, was sagst du zu so Vorwürfen, dass das gerade in den östlichen Bundesländern eventuell die Polizei eher ein bisschen, ich sag jetzt nicht, muss doch, wird ja, hört man ja immer wieder, dass es so rechte Tendenzen gibt.
Ja, so. Auch die Polizei ist ein Querschnitt der Bevölkerung am Ende des Tages. Das sind auch Menschen, Familienväter, Ehefrauen, die nach Hause kommen. Die haben natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen, auch privaten Erfahrungen außerhalb des Berufs oder während des Berufs. Und klar ist zwar ein ausführendes Organ der Politik, der Staates wegen, mit Sicherheit sind Tendenzen in die rechte Richtung auch dort natürlich vertreten. Und da ist man dann auch als Entscheider verpflichtet, sich auch um die zu kümmern. Die darf man nicht vergessen.
Okay. Und da muss auch mehr passieren. Mehr will ich da auch nicht drauf eingehen, aber gerade wieder dieses Thema, so ich gucke in letzter Zeit wenig Fernsehen, auch aus dem Grund, es ist mir zu viel Negatives da gerade im Umlauf, nicht, dass ich den Kopf ins Sand stecken will, aber will ich das Thema nur kurz, weil du halt ja wahrscheinlich auch noch zu Polizisten auch Kontakt hast in deinem Umfeld, vielleicht aus von früher oder so. Und ich denke mal, es gibt überall diese und jene irgendwie. Und da hast du es ganz schön gesagt, das ist Querschnitt der Gesellschaft und wie die Gesellschaft gerade gepolt ist, so wird sich das dann auch in solchen Berufsgruppen wahrscheinlich wiederfinden.
Genau, wenn wir noch ein paar Sekunden haben, würde ich euch zum Beispiel ja mal eine Sache erzählen, weil das ist ja keine Sache jetzt von heute oder gestern, sondern weit, weit, weit früher. Da war ich ganz früh noch in meinen ersten Monaten als Polizist im Streifendienst. Und ich war einer Region zugeteilt, wo es ein recht großes Problemviertel gab, nenne ich das jetzt mal so. Und da gab es einen Funkspruch, in dem es hieß, bitte schnell hinfahren, Nachbarschaft klöpft sich, schlägt sich was die Köpfe ein und wir sind dann losgebrettert. Und dann kamen wir dann auch schon an und das waren so Reihenhäuser, dreigeschossig und auf jeder Etage halt immer so zwei Familien. Und dann kamen wir mit dem Streifenwagen an und ich sah schon, da ist viel los vor dem Eingang. Also da muss es wirklich heiß hergehen. Der Kollege, 1,97 Meter, muskulös, meinte zu mir, Josh, mach du doch den Einsatz, ich sichere dich. Und dann bin ich halt raus und dann bin ich dahin. Was war das Problem? Eine Familie aus dem Erdgeschoss, aus der ehemaligen DDR, hat sich mit einer Familie aus dem dritten Obergeschoss gestritten, aus der ehemaligen Sowjetunion. Und die haben sich gegenseitig als Nichtdeutsche beschimpft. Die waren kurz davor, sich zu kloppen. So. Jetzt komme ich natürlich mit meinem Hintergrund in deutscher Uniform und musste dann da schlichten. Und das war, glaube ich, 97. Also es ist kulturell immer so, wird das so bleiben am Ende des Tages. Und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Und auch bei den Kollegen, die sich da witzig drüber gemacht haben, dass ein Türke kommen muss, um da zu schlichten. Also eins der Erlebnisse, die ich auf jeden Fall bis heute nicht vergessen habe.
Geil. Okay, sehr schöne Geschichte. Ja, ich würde sagen, Guido, bevor du die Abmoderation machst, wir haben in der nächsten Sendung, danke erstmal Josh Kuhn dafür, dass du die Zeit dir genommen hast. In der nächsten Sendung werden wir Doris Eichmeier dabei haben, Kollegin vom Klaus Eck. Und glaube ich auch, die da bei Klaus an der Seite von Klaus Eck schon lange Jahre im Content Marketing aktiv ist. Ja. Guido, und ich würde dir dann an dem Moment die Abmoderation
Gedanke, überlassen. Den ich gerade noch hatte, vielleicht gibt es unter den Zuhörern da ja auch Zuspruch oder noch Interesse, dass wir mal jemanden jetzt im Anschluss interviewen, der wirklich aus so Native Advertising Kampagnen kommt. Das finde ich spannend. Koskun, vielleicht kannst du uns ja auch jemanden empfehlen. Und ihr, liebe Hörer, seid natürlich eingeladen, mal zu sagen, ob ihr da auch Bock drauf hättet. Das Feedback ist immer noch relativ brav, das wir kriegen. Auch bei Termfrequenz 360, also macht ruhig mehr mit. Und danke, dass ihr dabei wart. Und Josh, vielen Dank nochmal für die Insights. Richtig spannend.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei zu sein.
Cool. Bis dann an alle. Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.